Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Digitale Währungskonzepte. Bitcoin, Kryptowährungen, Ethereum, das ist in aller Munde, hat einen guten Grund und der wird jetzt umso präsenter. Schaut mal, es gab jetzt den ersten bewaffneten Angriffskrieg in Europa, sehr, sehr traurig. Und es werden den verschiedenen Parteien unterstellt, neue Zahlungsmöglichkeiten zu nutzen, weil herkömmliche Methoden nicht mehr funktionieren. Gleichzeitig ist aber der Bitcoin im Jahr 2022 bisher um über 10% gefallen. Ethereum, glaube ich, sogar noch mehr. Und das hat mich dazu bewogen, einmal mehr den lieben Jürgen Wechsler bei uns auf dem Kanal mit einzuladen. Der Jürgen ist ja im deutschsprachigen Raum aus meiner Sicht der Experte, wenn es um das Thema Kryptowährungen, aber auch digitales Geld, die Umstellung, was steckt da alles dahinter? Und daher, lieber Jürgen, herzlich willkommen hier erneut bei uns auf dem Kanal.
Ja, herzlichen Dank, Flo, dass ich wieder da sein kann und dass wir interessante Informationen mit deinen Zusehern teilen können.
Es ist ja wahnsinnig viel passiert, seit wir uns das letzte Mal so vor der Kamera, sage ich jetzt mal, getroffen haben zum Thema Bitcoin. Lass es uns mal ein bisschen aufräumen, weil das ist ja das Lustige und das haben wir im Vorfeld auch schon besprochen. Es scheint ein Stück weit so, dass die Aktienwelt mehr und mehr sich irgendwie diesem Kryptowährungsbereich annähert oder auch umgekehrt, also gehen mehr und mehr Hand in Hand. Bleibt es dabei oder bleibt es nicht dabei? Aber die Aktien sind ja gefallen aus folgenden Gründen. Wir haben eine überbordende Inflation weltweit, 5% Europa, 7% in den USA. Das ist aber nur das, was gemessen ist, was in deinem Geldbeutel ist, Leute. Ich glaube, den Spruch, den sage ich jetzt zum fünften Mal, an der Tankstelle kriegst du unter 2 Euro nur noch das KitKat. Zinsängste, die Federal Reserve hat erhöht und natürlich der Krieg. Jürgen, wie ordnest du das Ganze ein?
Ja, wie du schon gesagt hast, es hat sich einiges getan auch in dieser Zeit und auch interessante Entwicklungen, die man da beobachten kann, in diesem Gesamtgefüge. Also genau wie du schon sagtest, Mensch, Aktien, Kryptos, wir haben teilweise einen Gleichlauf erlebt, aber auch einen Unterschied wieder im Verhältnis zu dem Ganzen. Und wir durch die Zinsfantasie in den USA, die jetzt auch schon eingetreten ist, durch die erste Zinserhöhung, die ja stattgefunden hat nun, wurden insgesamt sogenannte Risikopositionen abgebaut. Risikopositionen heißt erstmal Anlageinstrumente, die eine höhere Schwankung aufweisen. Mhm. Das ist erstmal so in den Portfolien, weil ich ja dann gegebenenfalls viele steuern ja ihre Portfolien nach Risikomessinstrumenten oder nach Risikokennzahlen und dort wird natürlich diese höhere Schwankung entsprechend dann ja auch wieder möglicherweise auslösen, dass man Positionen verkaufen muss, einfach aufgrund dessen, dass dann die Risikokennzahl über gewisse Maximalgrenzen steigt. Und da ist es eine eben, dass man dann Aktien verkauft oder eben, weil eben immer mehr institutionelle Anleger auch jetzt schon im Kryptobereich sich engagieren und investieren, dann eben auch Kryptopositionen abgebaut wurden. Es ist ja nicht nur so, dass effektiv die Kryptos gehandelt werden, sondern es gibt ja schon Zertifikate drauf. Es gibt eben den großen Grayscale Fund in den USA, wo Multimilliarden investiert sind drin. Und dort werden eben Teile abgebaut, einfach weil Risikopositionen verringert werden müssen. Also da geht es gar nicht drum, ob jetzt etwas schlechter ist in dem Moment, ob der Wert nachgelassen hat, sondern es muss einfach aufgrund gewisser Vorgaben erstmal Verkäufe stattfinden. Ja. Das ist ein Traum für die Value-Investoren, weil die können dann günstiger zupacken.
Es ist wirklich so und bemerkenswert, dass man tut immer so, als ob Kryptowährungen was anderes sind als Aktien. Ein Stück weit natürlich ja, aber das mit den Fonds will ich einfach nochmal unterstreichen, was der Jürgen da sagt. Weil schaut, es gibt viele ganz extrem gute Manager auch im Fondsbereich, die aber oftmals schlecht performen. Warum? Nicht, weil die schlecht wären, sondern einfach, weil die übergeordnete Regulatorien haben, das ist dann oftmals auch Vorprospekt genannt und da steht halt drin, du musst dich so und so verhalten. Egal, ob dieser Fondsmanager jetzt eine andere Meinung hat und vielleicht sogar die richtige, interessiert nicht, er muss das tun. Also würde mich langweilen, deswegen glaube ich, bin ich auch selbstständig. Jürgen, ich glaube dir jetzt endlich. Und mega stark. Also das heißt also, du würdest sagen, fundamental hat sich erstmal nicht so viel geändert. Es müsste einfach jetzt Risiko oder Luft rausgelassen werden. Was ich aber schon ein Stück weit in Frage stelle, ist ja immer, es gibt ja diese absoluten Pro-Bitcoin-Jünger, dürfen wir fast so sagen. Das ist nicht negativ gemeint. Die dann auch sagen, naja, du pass auf, Bitcoin ist das neue Gold, ist das digitale Gold. Und dann kommen natürlich jetzt gerade die großen Vergleiche her. Ist es denn wirklich das neue Gold oder digitale Gold? Und die Antwort wäre dann eher nein, weil Gold ist jetzt gut angestiegen. Der Bitcoin eher ist, hat nicht den sicheren Hafen, digitalen sicheren Hafen gezeigt. Wie siehst du das?
Also es ist richtig, dieser Vergleich ist da, weil natürlich auch sehr viele Parallelen vorhanden sind. Also aufgrund der Knappheit, aufgrund sozusagen der Inflationsrate des Goldes oder auch auf der Inflationsrate des Bitcoins, weil wir da ja eine ähnliche Entwicklung hat, dass man eben nicht so einen hohen Zuwachs hat, sondern beim Bitcoin sogar noch immer einen mehr verringerten Zuwachs mit der Zeit. Es gibt ja auch dann die entsprechenden Modelle dafür, die ja aus dem Rohstoffsektor auch abgeleitet sind. Also mit dem Stock-to-Flow-Model als Beispiel, wo man eben diese Knappheit, die dort entsteht mit der Zeit bei Rohstoffen oder dann auch beim Bitcoin, damit abbilden kann. Und das ja auch dann ganz gut dadurch das anzeigt. Und es ist richtig, dass Bitcoin hat natürlich jetzt in dem ersten Teil ist er gefallen gewesen. Das war spannend, weil diese Risikopositionen abgebaut wurden. Gold hatte erst noch keine Risikopositionen, weil das in den Portfolien völlig untergewichtet war und trotzdem noch eine wesentlich geringere Schwankung hat. Und dadurch natürlich in den Portfolien eher gelassen wurde, weil das natürlich risikoreduzierend ist zum Durchschnitt von den Schwankungsrisiken. Deswegen ist eigentlich Gold nicht erstmal verkauft worden, sondern ist sogar im Gegenteil noch zugekauft worden, um Portfolien risikotechnisch auszugleichen. Bitcoin ist erst abverkauft worden und dann entsteht eben dieser sogenannte J-Kurven-Effekt, dieser J-Curve-Effekt. Das heißt, erstmal werden die aufgrund dritter Aspekte abverkauft und dann wird der eigentliche Werteinschätzung gemacht. Und dann zeigt sich sozusagen auf dem zweiten Blick, ist jetzt etwas wieder sozusagen risikosichernd oder muss ich das weiter abstoßen? Und da hat man dann gesehen, dass der Bitcoin auf einen Schlag gedreht hat. Also sobald diese erste Risikobereinigungswelle durch war, hat er angezogen wieder. Warum? Weil er immer ein gefragtes Gut ist in Krisensituationen. Denn ähnlich auch wie Gold, du kannst ihn weltweit als Währung verwenden.
Ja. Und das ist ja das Lustige, das ist ja nichts Einzigartiges. Also Gold ist in den größten Schocks auch immer schon, oder also nicht immer, aber sehr, sehr häufig im ersten Moment erst abgefallen, dann kommt es wieder und zwar sehr, sehr schnell. Und das heißt, Jürgen, du würdest diese Eigenschaft dem digitalen Gold, also dem Bitcoin auch zuschreiben.
Ja, also es hat sich jetzt wieder gezeigt. Klar, wenn du in der Presse dann wieder jemanden fragst, dann sagst du, nee, ist nicht Risiko, weil die schauen nur diesen Abschnitt aus, als dann der Krieg ausbrach und nach unten ging. Und damit kann ich ja fast jedes Instrument vernichten, in Anführungsstrichen, ne? Dass es dann eben nicht risikoreduzierend ist.
Was, glaube ich, viele Leute, also ich will jetzt keine Partei ergreifen, ne? Aber was viele Leute, glaube ich, an der Stelle einfach vergessen ist, dass das echte physische Gold, Jürgen, in der Vergangenheit auch schon verboten wurde, sowohl der Besitz als auch der Handel. Und da kommen wir dann gleich zur Überleitung zur nächsten Frage, weil ob dann Gold tatsächlich so sicher ist in den absoluten größten Krisensituationen, und da sprechen wir von Krieg, ne? Da sprechen wir von absoluten Währungsumstellungen 1971 in den USA oder im Zweiten Weltkrieg in Deutschland, da war das verboten. Aber wir haben ja tatsächlich auch wieder diesen Ding auf dem Tisch, Verbot Bitcoin in der EU jetzt, war ja auch schon, oder es ist eigentlich ständig immer in jedem Land irgendwo ein Thema, mal mehr, mal weniger. Ich kann es eigentlich schon fast gar nicht mehr hören, aber ich will trotzdem mal deine Meinung hören. Wie realistisch ist das? Weil es würde natürlich schon einen immensen Schlag bedeuten.
Ja, genau. Also wichtig ist schon mal zu sagen, ich bin nicht nur ein Bitcoin-Jünger, dass ich sage, es gibt nur Bitcoin und nichts anderes, sondern ich sehe genauso auch Gold für die Risikovorsorge sehr gut. Also das ist für mich auch ein weltweites Instrument, was vorhanden ist. Und ja, das kann man ja auch gut steuern. Also gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man dann Gold nutzen kann. Ist ja nicht nur der Goldbarren, den man dann eben im Garten vergräbt, ne? Sondern gibt ja noch andere Möglichkeiten. Genau, also EU-Verbot ist ja jetzt wieder sehr stark hochgekocht gewesen letztes Wochenende. Es gab eben einen Regulierungsentwurf, dann wurde das Thema erstmal wieder rausgenommen und plötzlich am Wochenende kam wieder was rein. Also es war immer so ein Hin und Her letztendlich und es hat sich dann durchgesetzt, dass eben abgelehnt wurde im Rahmen dieser Regulierung. Worum ging es? Es ging eben, dass man energieintensive Kryptowährungen eben verbieten möchte. Und damit wäre schon mal der Bitcoin drin aufgrund seines Konsensmechanismus Proof of Work. Ist hauptsächlich eben von Seiten der ökologischen Fraktionen im Europäischen Parlament eingebracht worden, also Grün, aber auch von Link, also alles, was ein bisschen weiter weg vom Kapital ist, die diese Gesamtzusammenhänge auch immer nicht so verstehen, die haben das entsprechend eingebracht gehabt. Und es ist aber dann abgelehnt worden, es hat sich also nicht durchgesetzt. Und man merkt also auch immer noch, dass dieses Verständnis insgesamt fehlt, also A, Kapitalmarktverständnis, wie funktioniert überhaupt Geld und wie ist es jetzt genau mit dem Umweltaspekt, also auch bei zum Beispiel Bitcoin. Ja, es ist richtig, es ist energieintensiv. Ja, das haben wir auch gelesen. Die Leute, die darüber auch abstimmen, die lesen immer nur, dass das die größte Dreckschleuder ist auf der ganzen Erde. Ja, das ist im Prinzip, was sich dort dann ins Gehirn einbrennt. Und wenn man aber dann mal das ein bisschen vergleicht, dann sollte sich die EU erstmal richtig an die eigene Nase fassen. Weil wenn ich mir den Verbrauch anschaue, einfach vom Strom her und wo dieser Strom herkommt, dann sind wir beim Bitcoin eben schon fast an der 60% Grenze, wo aus Grünstrom kommt. Aus dem unregulierten Bereich sozusagen. Und diejenigen, die sich eh schon drauf verschrieben haben, die haben schon fast 70% aus dem ökologischen Bereich. Die EU dagegen hat im Durchschnitt ungefähr 43% aus regenerativen Energien. Das heißt also, eigentlich ist Bitcoin von dem Teil wesentlich ökologischer als die EU. Also es tut jemand etwas verdammen, der eigentlich viel schlechter da ist. Das heißt, man möchte vom eigentlichen Geschehen ablenken. Auch beispielsweise der Stromverbrauch insgesamt von Bitcoin, was ja eigentlich ein gesamtes Finanzsystem darstellt.
Ja, klar.
Muss man ja sagen, kannst du ein gesamtes Finanzsystem drauf aufbauen, ist ungefähr 0,05% des gesamten Energieverbrauchs. Also das ist, es wird sozusagen, weil es in der Presse ist, es ist populistisch, damit hofft man noch weitere Stimmen zu fangen aus diesem Lager. Weil ich bin auch mal gespannt, beispielsweise ja Militär, kann sie sagen, 60 bis 70-fache, was es an Energie verbraucht. Und wenn jetzt die 100 Milliarden investiert werden in Deutschland, bin ich mal gespannt, wie viele Ökopanzer da rauskommen, ja?
Ja, genau, ganz genau.
Dann mit Solarpanels betrieben werden, ob dann die Patronen, die rauskommen, ob die regenerativ sozusagen gemacht wurden, ob die dann, wenn die verschossen wurden, dass die dann selbst zerfallen, ne? Also ob man die dann kompostieren kann und sowas. Also da bin ich mal gespannt, ob da nicht wieder mit zweierlei Maß gemessen wird, ne, in dem Ganzen.
Höre ich da ein kleines bisschen Sarkasmus raus, Jürgen, oder was ist das?
Also, man muss ja immer schauen. Also es wird, entweder muss man sagen, okay, ich möchte es komplett ökologisch, ich möchte es grün haben, aber da kann ich auf der anderen Seite wieder ganz andere Entscheidungen treffen und dann aufstocken dort, wo noch extrem hoher Energieverbrauch ist. Wo ich in beiden Sachen sagen kann, brauche ich das überhaupt? Ja.
Das Kranke an dieser Situation ist ja, Jürgen, wir haben ja jetzt eine neue Regierung, die Ressorts wurden verteilt, natürlich nicht nach Kompetenz, woher auch, sondern einfach nach, also ich weiß, manchmal glaube ich, die tun es ein bisschen auswürfen oder es ist völlig egal. Auf jeden Fall, das Wirtschaftsressort begleitet jetzt die Grünen, der liebe Herr Habeck. Und da habe ich heute Morgen einen Beitrag gelesen, da wollte ich fast aufstehen. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich sagen soll. Und zwar, ich habe es auch von dir gelernt, ich habe es von vielen Menschen gelernt, wo ich einfach aufschaue. Und du hast mir einfach gesagt, wenn es Herausforderungen gibt, dann fokussiere dich nicht aufs Problem, sondern fokussiere dich immer auf die Lösung. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, ob du über Geld sprichst, über Wirtschaft, über Liebe, über alles. Das ist einfach eine Grundeinstellung. Das hat nichts mit Kapital zu tun. Und der liebe Herr Habeck hat heute Morgen geschrieben oder gesagt, dass wir ja Energieknappheit haben und wir natürlich auch darüber nachdenken, Russland kappen. Und was ihm als erstes einfällt ist, ja, dann müssen wir halt weniger verbrauchen. Mhm. Wie realistisch ist denn das?
Ja.
Er geht nicht hin und sagt, okay, dann ich bin doch jetzt der Grüne, dann ich muss jetzt halt, klar, das funktioniert natürlich auch nicht, weil sie halt in einem absoluten Traum leben, in einer Blase, die nicht lebbar ist. Es ist nun mal nicht so, dass wir auf jedes Dach eine Solarpaneele bekommen. Ich habe zum Beispiel ein Haus, da ist schon seit Jahrzehnten was drauf, aber die andere Hälfte macht einfach keinen Sinn, weil es im Norden steht. Ja. Und so gibt's halt manche Häuser, da macht überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Das heißt, der Mann, und wirklich, ich will da keine Partei ergreifen, gar nicht, aber wenn einfach einer, wenn, und nicht einer, sondern es ist eine ganze Gruppe an Menschen, Dinge tun und dann auch den Land schaden, dann müssen auch diejenigen, die das gewählt haben, auch einfach dann mal die Realität erkennen. Es tut mir leid, wenn ich das so sage. Aber das ist heute Morgen, was mir wirklich schlecht, wie ich das gelesen habe. Du kannst ja nicht sagen, wir müssen weniger verbrauchen. Was willst du machen? Klar, können wir machen, alles klar, dann schicken wir jetzt mal nach München zu BMW nur noch die Hälfte an Strom. Was glaubst du, was mit dem Bruttoinlandsprodukt passiert? Was glaubst du, wie viele Leute auf einmal auf der Straße stehen?
Du siehst ja, du kannst ja als Beispiel kannst sagen, du tust nur noch den Kühlschrank am halben Tag betreiben, ne?
Genau, dann ist trotzdem die Butter komplett schlecht, genau.
Ja, also es gibt so Dinge, aber die Frage ist wirklich, ist es eben für das menschliche Leben dann noch? Also wie kann ich das insgesamt anders steuern? Oder eben kann ich nicht wieder die Energieressourcen, wo die herkommen, steuern? Und das ist, glaube ich, das, was dahinter liegt, jetzt auch hinter diesen angedrohten Verboten, eben wegen der Energieintensität. Man möchte einfach diesen Sektor, dieses Segment mitbeteiligen an der nachhaltigen Umbau der Wirtschaft.
Weil die sind Vorreiter, Jürgen.
Genau, also es wird ja extra viel aufgebaut, auch Ressourcen, dass eben immer mehr davon grün wird, von diesen Energie, was da reinkommt. Also deswegen sage ich ja, Bitcoin, der ganze Teil ist schon weiter als die gesamte EU.
Ja.
Und aber dadurch, dass jetzt immer mehr Geld dort dahinter steckt, versucht man natürlich auch Ressourcen von dort abzuziehen als Politik und das zu verwenden für die eigene Klimapolitik. Also dass du dann eben sagst, wenn ihr dann hier weiterhin bestehen wollt, diese Drohkulisse immer aufbauen, dann müsst ihr grüner werden. Und damit natürlich muss der Staat nicht oder hier Subventionen für Solaranlagen geben, sondern es baut jemand anders für den Staat eben mit seinem Geld diese Infrastruktur auf. Und das ist, glaube ich, was da dahinter steckt. Am Ende des Tages geht's auch in diesem grünen Bereich ums Geld. Ja,
ja klar.
Das sagen sie immer nicht, aber es geht ihm letztendlich drum. Und deswegen soll jemand anders hier mit reinkommen. Also wird diese Drohkulisse einfach offen gelassen. Aber ein Verbot kommt wie immer nicht, weil es einfach technisch gar nicht umsetzbar ist. Ja, aber das Thema, wenn ich es in der EU umsetze, ja, dann gehen doch alle außerhalb der EU an den Börsen. Also es verändert sich praktisch nichts. Ja? Also, aber da ist wieder nicht zu Ende gedacht, weil die Leute nicht die darüber entscheiden. Die gehen eher ideologisch vor, aber nicht, dass sie sich informieren, dass das technologisch dann nichts bringt. Ja, also eher wieder, wie kann ich eigentlich diese Energie, die kommt, wie kann ich die effizienter machen, dass die grüner wird. Ja, da gibt es ja genügend Möglichkeiten.
Bevor du uns sagst, welche, ich bin da sogar ein Fan davon, dass die jetzt sagen, okay, dann müssen halt diese Schultern, die mehr tragen können, auch einen Teil dazu beitragen. Da bin ich ein Fan davon. Und im Übrigen auch, dass der Staat dann quasi die Aufgabe abgibt, weil wenn wir jetzt da anfangen würden, dass der Staat jetzt auf einmal da überlegt, wie können wir das auf einmal tun, dann wissen wir eins, das wird aber überhaupt gar nicht funktionieren. Und das Gute ist, also so nehme ich zumindest wahr, er selbst weiß es ja auch, dass der Staat im Wesentlichen nichts kann, außer Steuern konsumieren. Da ist er Meister drin.
Genau, also immer wenn du es vom Privatsektor Richtung Staatssektor gibst, ist die Umverteilung von Effizienz zur Ineffizienz. Und wenn wir jetzt wirklich eine komplette Veränderung wollen eben, also vom Finanzsystem, von der Energie entsprechend, dann muss ich mehr Ressourcen den Privaten lassen, dass dort die Umsetzung gestaltet werden kann und dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist eigentlich die Aufgabe. Aber es ist ja momentan mehr als Vorbild so China vorhanden in der EU. Das heißt mehr Kontrolle, mehr Staat. Mhm. Und damit kriegt man einfach mehr Ineffizienz rein. Ja.
Und welche Möglichkeiten gibt es jetzt? Da habe ich dich, glaube ich, ja gerade nochmal unterbrochen.
Ja, du hast ja das Verschiedenste. Du hast ja Energieformen, die du erzeugen kannst aus nachhaltigen Dingen. Du kannst ja auch mehr Solar noch machen. Also es gibt ja verschiedenste Konzepte, auch im Benzinbereich. Ich könnte ja eigentlich mehr aus Methanol machen, ja. Mhm. wäre viel effizienter auch. Ich habe das überall zur Verfügung auch. Ich müsste kein Benzin verwenden, aber es wird einfach trotzdem noch blockiert anscheinend, dass man dort wirklich eine nachhaltige Energiewende macht, weil man eben noch mehr vom Privatsektor absaugen möchte. Man sieht es ja an der Zapfsäule, ja. Also das, wenn du über die Grenze gehst, wo das nicht mit dieser steuerlichen Belastung ist, offiziell ist ja das alles nur diese Ökosteuer drauf, um für die Umwelt, damit man nicht so viel fährt, ja. Mhm. Aber irgendwie interessiert es die anderen Länder nicht so, die daneben sind. Wenn du dann woanders zur Hälfte tanken kannst, naja, dann irgendwas scheint da schief zu laufen. Das heißt, es wird die Umverteilung anders gemacht. Und das nächste ist ja, dass ja den Großteil dieser Ökosteuer beim Benzin ja für die Rente drauf geht. Also das ist ja auch noch.
Klar, das wäre ganz völlig klar.
Wenn ich sage, wenn ich die Ökosteuer wirklich nehmen würde beim Benzin und eine nachhaltige, nachhaltige Energieerzeugung umwandeln würde, wäre ja auch nochmal in Ordnung. Ja. Aber wie gesagt, Recap nochmal, Bitcoin-Verbot etc. kann man vergessen. Das ist immer nur eine Regulierung, die stattfinden wird. Das ist das Hauptsächliche. Ja. Mhm. Ansonsten kann man da wirklich gelassen bleiben. Und man hat es auch jetzt wieder gesehen im Zuge des Ukraine-Konflikts. Was war eine der stärksten Dinge? Das waren die Kryptosachen. Damit waren Leute oder konnten Leute noch agieren. Mhm. Die sind auch schnell reingeflüchtet, was noch ging vom Umtausch her. Und diejenigen, die hatten, die können die über die Landesgrenze mitnehmen. Ja, du hast es immer bei dir, aber keiner kann es kontrollieren.
Ist natürlich Fluch und Segen, ne? Also das ist schon eine sehr kontroverse Diskussion, die wir da jetzt führen, weil was ich den Ukrainern zuschreibe, gilt natürlich für andere Kriegsparteien auch. Das heißt, was sagst du dazu?
Ja, das ist einfach demokratisch. Also das ist, das Bitcoin hat keine Vorurteile.
Ja, genau.
Okay. Also, Krypto hat keine Vorurteile. Die Vorurteile kommen durch uns Menschen.
Ja. Ich habe jetzt ja schon mehrfach deine Trainings mitgemacht und da sprichst du ja vor allen Dingen auch über diese staatlichen Kryptowährungen, CBDCs und so weiter. Und da habe ich trotzdem ein bisschen Respekt davor, nicht ein bisschen, sondern ganz gehörig, weil ich habe jetzt gesehen, was zum Beispiel auch im Unternehmenssektor in China möglich ist, dass da einfach Unternehmen dazu gezwungen werden, Sachen zu spenden. Mhm. Und davor habe ich jetzt schon ein bisschen Respekt, weil wenn China jetzt halt eben sagt, okay, nutzt doch bitte, liebe Russen oder auch die Welt, unseren E-Yuan oder wie auch immer das heißt, dann kann man da natürlich sagen, ja geil, machen wir. Dann ist die ganze Welt auf das neue System umgestöpselt und auf einmal sagen die Chinesen aber, so als klar, sei, hängt ja an der Zitze der Chinesen. Und jetzt sage ich, du hast deine Haare heute nicht richtig gekämmt, ich nehme dir mal 5 E-Yuan weg. Du hast deine Brille nicht geputzt, weitere 7 weg. Ich übertreibe jetzt vielleicht, Jürgen, aber am Ende des Tages, man kann es noch weiter treiben, ne? Du hast deinen... du verdienst mehr als 10% Gewinn im Jahr, das schöpfe ich sofort ab von deinem Unternehmen. Und da können unter Umständen sprechen wir von Milliarden. Also, wenn man das auch mal ein bisschen so betrachtet, und du weißt ja, wir sind ja mehr so am Aktienmarkt unterwegs, und da gibt es ja auch Unternehmen, die gerade 40, 50, 60, 70% abgegeben haben, ne? Also Square, PayPal, Facebook, you name it, da gibt es schon ein paar. Das heißt, auf die Frage Nasdaq oder Kryptowährung, was ist da jetzt deine Antwort?
Ja, also es ist auch nochmal wichtig zu verstehen, dass viele der Kryptowährungen sind eigentlich keine Kryptowährungen. Die haben die eigentlich nur bekommen, diesen Namen, weil der Bitcoin eben als Zahlungssystem am Anfang war. Deswegen hat man es Kryptowährung genannt. Und alle weiteren wurden dann auch plötzlich so genannt. Aber viele der sogenannten Kryptowährungen sind eigentlich Geschäftsmodelle. Mhm. Und auch dort investiert man eigentlich in Geschäftsmodelle, also in verkappte Aktien.
Ja.
Ja. Und natürlich dadurch, dass das alles technologisch ist, sind es eigentlich Technologieaktien. Also man kann es schon ein bisschen vergleichen mit der Nasdaq. Ja. Und da gibt es natürlich auch Schwergewichte und Leichtgewichte drauf. Mhm. Und das Spannende ist jetzt hier, aber wann bekommst du eigentlich Zugriff an der Nasdaq auf Aktien? Also meistens kriegst du dann erst Zugriff, wenn schon mal die mehreren 1000% Wertsteigerung durch sind. Das heißt durch Venture Capital Fonds, ja. Seed Capital, was dort durchgelaufen ist, Private Equity, also die ganzen verschiedenen Finanzierungsrunden, bevor überhaupt mal ein Unternehmen an die Börse kommt. Mhm. Ja. Das heißt, du bist meistens ja mit der Nasdaq ziemlich weit hinten im Zyklus.
Ja, wenn alle anderen verdient haben, dürfte dann der Retail auch noch mal die letzten Krümel aufheben.
Ja. Genau. Deswegen ja, gehen nur ein paar Konzepte, die weiter Highflyer werden mit der Zeit bei der Nasdaq, und andere verschwinden einfach wieder zum großen Teil, weil natürlich auch die, die einen Exit dann machen zu dem Zeitpunkt vom Private Equity oder so, die wollen das natürlich auch nicht zum günstigen Wert machen, sondern meistens schon zu einem relativ hohen Wert abschöpfen, weil sie sagen, jetzt komme ich vielleicht mit meinem Private Equity nicht mehr weiter, sondern jetzt übergebe ich das Ganze an die Börse.
Ja. An die Dummen. Und
genau, also ist ja dann das irgendwo so weiter, ne? Smart Money etc. Und beim Kryptomarkt hast du eigentlich die gesamte Bandbreite. Das heißt, du kannst von neuen Konzepten investieren, neuen Technologien, sofort, von Anfang an. Und du kannst aber auch schon ausgereichte Technologiekonzepte dann wählen. Also große jetzt wie Ethereum als beispielsweise.
Ne? Das ist jetzt Bitcoin so. Ist Jahrzehnte alt. Also Jahrzehnten noch nicht, aber über ein Jahrzehnt alt. Also
genau.
Das ist so.
Also man kann dort eben in die ganze Palette investieren. Und du kannst eben schon frühzeitig in neue Technologien investieren und aber genauso auch bewährte Technologien verwenden. Und damit ist eigentlich, wenn man den Kryptomarkt als Gesamtes betrachtet, fast so die neue Nasdaq. Ja, also das ist der Nasdaq Plus, wenn man so will. Ja, weil man eben ein größeres Segment abdecken kann als jetzt die nachgelagerte Stufe, die man eigentlich dann nur noch an der Nasdaq bekommt.
Lass uns vielleicht noch mal kurz einen Blick auf den Chart werfen zusammen. Ich nehme dich da mal ganz kurz mit, weil das ist natürlich jetzt schon so ein Punkt. Den Bitcoin haben ja, das ist jetzt halt nichts Neues mehr. Ne? Also der den heute nicht kennt, den würde ich sagen, kann ich kaum sagen, was das bedeutet. Ne? Und da war natürlich hier diese Rallye vom Tief hier irgendwie im Corona bei ich glaube, die waren im ganz Tief, waren die irgendwie sogar bei $3,000 oder so. Und dann ging es halt ratzfatz auf 60.000, 65.000, dann sogar nochmal fast an die 70 ran. Und dadurch ist der ja auch so populär geworden, weil wie kannst du solche abnormalen Renditen bekommen? Die Realität ist jetzt, sind wir da gut runtergekommen. Wie geht's denn weiter,
Jürgen? Ja, also wenn man die langfristigen Modelle anschaut, dann sind wir momentan wieder im Wertbereich, das heißt so im Zukaufbereich. Also wo du als Value-Investor normalerweise kaufst. Einfach weil du dann wahrscheinlich später mehr bekommst für deinen Euro. Also wir haben jetzt eine Zeit erlebt, wo auch Volumina zurückgegangen sind, die Umsätze sind etwas zurückgegangen, einfach auch, weil sich einiges nochmal auf dem Aktienmarkt verlagert hat, aufgrund der großen Schwankungen, die wir erlebt haben. Aber wie du jetzt auch schon so schön zeichnest, der langfristige Trend ist einfach noch ganz normal nach oben. Ja, das ist also auch schon mal wichtig festzustellen. Es wurde sehr viel Infrastruktur jetzt aufgebaut von den Großen, die ganzen Zahlungsanbieter, Visa, Mastercard, PayPal haben das alles integriert. Ja. Die großen Vermögensverwaltungsgesellschaften gehen jetzt verstärkt rein. Also sei es jetzt auch BlackRock als größte, die hier entsprechend auch mit dabei sind. Genauso wie Fidelity, die ja schon länger da sind. Und jetzt wird es dann schrittweise einfach auch an den Privatinvestor ausgereicht, wenn sich die großen Institutionen vollgesaugt haben. Das Thema ist ja, die Zeit, die wir momentan haben, das ist die Zeit der großen Investoren, weil die machen das meistens dann, wenn etwas gerade nicht so im Fokus steht oder wo draufgeschlagen wird, dann kaufen die den Value ein. Ja? Also von denjenigen, die den Nachrichten folgen, deswegen heißen die ja Nachrichten, wir sollen sie dann nachrichten. Ja, und deswegen verkaufen die Leute, ne? Deswegen verkaufen genau die Leute, die sich danach richten. Und diejenigen, die auf Wert eben achten, die großen Investoren, die kaufen schon immer die letzten Monate mit dazu. Also das ist deutlich zu sehen. Und die werden dann ihre Stücke später wieder an die gleichen Leute abgeben, die dann erst wieder bei 80 bis 100.000 das Ganze kaufen. Also wir sehen so diese Markt, Infrastruktur oder die Marktstruktur ändert sich jetzt auch langsam. Wir haben jetzt einen kalten Winter gehabt. Also es war jetzt kein direkter Kryptowinter, aber es war schon gemerkt, dass viele Investoren, ja, wie soll ich sagen, die sind nicht mehr schnell reich geworden. Ja, genau. Haben nicht die 100% in 2 Wochen gehabt und deswegen haben sie die Geduld verloren und haben dann einfach das Ganze verkauft. Dann kommen vielleicht noch ein paar Nachrichten mit der EU-Verbot. Ja, dann verkaufe ich es lieber vorher. Ne? Dann kommt Krieg, ich verkaufe es lieber. Und das hat man richtig gesehen, wie dann schrittweise in vielen der Kryptowährung diese Investorenklasse sich verabschiedet hat. Mhm. Und gleichzeitig schrittweise sich die andere Investorenseite eingekauft hat. Ja? Und deswegen wahrscheinlich dann werden wir jetzt das 2. Quartal schon eine Veränderung sehen in der Marktstruktur zu neuerlichen Anstiegen und dann wahrscheinlich eine Gierstruktur wieder Richtung dem 3. vor allem 4. Quartal diesen Jahres. Okay. Also wie gesagt, vom Wertansatz her sind wir momentan eben in dieser Kaufzone, wo man eben aufstocken sollte, wenn man an Bitcoin-Investments interessiert ist. Auch die Großen haben ja, die ganzen Milliardäre, ne? Also sei es ein Elon Musk, aber auch zum Beispiel der Pedafi von Interactive Brokers, wo ja viele deine Kunden sind, der ungarische Milliardär, dem ja Interactive Brokers gehört, der hat ja auch gesagt, jeder sollte 2-3% seines Portfolios Minimum in Kryptos haben, vor allem Bitcoin. Und es war ja auch jetzt spannend, was er gesagt hat, just in case fiat goes to hell.
Just in case you missed it, ja genau, okay.
Also falls eben jetzt das Geldsystem hier in größere Schwierigkeiten läuft oder zur Hölle geht, wie es erst formuliert hat. Also die Leute, die wissen schon, was das da Thematiken da sind, die eben hier der Kryptomarkt davor gewissen Schutzmechanismen bieten können. Ja. Und wenn sich diese Großen positionieren, dann die teilweise sogar 50% des Vermögens dort reinstecken, die wissen was, ja. Mhm. Die wissen auch, warum sie so viel Geld haben. Also ich meine, es kommt ja von nichts. Also von nichts kommt.
Kommt von was, genau.
Ja. Genau, also die haben meistens Informationsvorsprünge. Und deswegen sollten wir uns daran orientieren. Und das ist ja nicht nur einer, sondern mehrere. Und das ist nicht nur Talking, sondern das ist ja put your money where your mouth is. Ist bei denen auch wirklich so, ja.
Also mega, mega stark. Es gibt ja immer noch so ein paar so ganz, ganz krasse Zahlen. Also ich will es ja gar nicht die 100.000 sehen, die sehe ich realistisch beim Bitcoin. Aber es gibt ja auch, wenn du Stock-to-Flow mal ans Ende der Skala folgst, dann ist da durchaus auch eine 7-stellige Zahl, die Millionen. Glaubst du, das ist wirklich realistisch?
Naja, das ist genauso wie beim Gold, dass du sagen kannst, das steigt auch auf $10.000, weil das wird irgendwann kommen. Einfach aufgrund dessen, dass es eine Knappheit hat, eine allgemeine Akzeptanz, überall einlösbar ist und damit als Wertspeicher dient. Mhm. Ja. Und der Wertspeicher geht mit der Zeit immer mit dem Geldwertverfall. Ja, also so wie die Währung verfällt, die Fiat-Währungen, so wird entsprechend der Anstieg dann auch vorhanden sein. Ja. Also von daher ist es absolut auch realistisch, dann genauso eben wie in anderen Wertspeichern.
Mhm. Naja, gut, du musst ja auch sagen, wer hatte das geglaubt, dass Apple mal Billionen wert ist? Es fällt ja schon schwer, in Milliarden zu denken. Es ist heute, auf einmal war das irgendwie so 1 Billion. Und dann hast du kaum schauen können, war es auf einmal 2 Billionen.
Ja.
Und das ist ja auch das Problem, was hier in jedem inne wohnt. Wir sind nicht in der Lage, in exponentiellen Gefilden zu denken. Wir wissen, was 1+1 ist, das können wir sehen, dann geht es die Treppe, dann +1, dann kommt nochmal die Treppe. Also die Treppen steigen können wir. Mhm. Aber diese Rutschen gehen, die Rutsche rückwärts nach oben klettern, kann keiner. Also liegt nicht an dir oder mir, das ist der Menschheit, da ist das, die Synapsen passen da noch nicht, vielleicht verändert sich da noch was, ich bin gespannt. Ja. Aber wer davon mehr wissen möchte oder da vielleicht auch noch ein paar mehr Insights haben möchte, denn es ist möglich, in diesem Markt enorme Renditen zu machen. Es geht jetzt hier wirklich auch nicht darum, schnell reich zu werden, gar nicht, sondern einfach auch, wenn es IB sagt, wenn es Interactive Brokers sagt, 3% und vorsichtig sein, und aber trotz alledem da sein, wenn die Großen kaufen. dann schaut euch bitte mal den neuen Kanal von Jürgen an. So neu ist er, glaube ich, gar nicht mehr. Aber schaut euch den bitte mal an und folgt dem Ganzen. Das ist ein Herzenswunsch von mir an euch, liebe Zuschauer, weil es da einfach noch viel tiefere Insights zum Thema Kryptowährungen gibt. Ne? Wann kaufen, wann verkaufen, welche Kryptowährung womöglich du da auch siehst. Oder aber auch, und das ist dieses Thema CDBCs, also diese staatlichen Kryptowährungen und all das, was dahinter steckt. Da gibt es dann auch ein Training dazu vom Jürgen. Das kann ich wirklich allen empfehlen. Und würde sagen, lieber Jürgen, das letzte Wort geht an dich.
Ja, vielleicht noch eine kleine Sache. Ich bin selber Elektrofahrer. Also nicht, dass man denkt, ich habe immer gegen die ganze Ökologie was, ja, sondern und nicht nur, ich gebe Gas, ich will Spaß, sondern ich habe also auch da diese Seite. Deswegen möchte ich immer gesamtheitlich das Ganze eben auch betrachten. Ja, und es ist einfach der neue Investmentmarkt und wir bekommen die Umstellung ins digitale Geldsystem. Die Staaten treiben es auch voran. Ja, und jeder, der sich eben drum kümmert und vorzeitig eben sich die richtigen Informationen beschafft, ist dann für die Zukunft auch der Gewinner. Und da auch ein herzlichen Dank an dich, dass du das deinen Leuten eben auch ermöglichst, weil das weiß ich eben auch, du möchtest auch möglichst viele Gewinner gestalten. Und dafür eben auch herzlichen Dank an dich und ja, freue mich eben auf die Zukunft. Sie wird auch viele holprige Dinge bringen, aber die sich vorbereiten, die können es gelassen betrachten.
Mega Schlusswort. Vielen lieben Dank nach Nürnberg. Lieber Jürgen, danke dir.
Danke dir, Flo. Ciao.
Hat dir diese Folge weitergeholfen? Dann teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden. Folge unserem Podcast Investorenausbildung, um nichts mehr zu verpassen und lass gerne eine Bewertung da. Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.